Brüder Davids bis zum Jüngsten vor ihm, haben alle dem Samuel imponiert. Nicht? Der Älteste, großartig, das gibt einen König. Nicht wahr? Aber der Zweite, nein, und der Fünfte und Sechste, Siebte nicht. Und Gott sagt ihm, nicht was vor Augen ist, gilt vor mir, sondern so wie ich ihr Herz kenne. Nur danach urteile ich, nur nach dem richte ich. Sieht nicht, was vor Augen ist, hört nicht auf das, was die Ohren hören, sondern er erforscht, unser Gott erforscht was? Die Gedanken unserer Herzen erforscht er. Von woher? Von woher? Von ferne. Von wie ferne? Von vor Grundlegung der Welt her. Wenn ich heute sagen würde, liebe Geschwister, morgen fliege ich an den Südpol, also hier eine Karte, und sage, seht, um mit einigen Kollegen, Fachleuten, das und das Gebiet zu erforschen. Was gebe ich dann heute zu? Dass das Gebiet heute für mich noch eine unbekannte Größe ist. Wenn ich sage, ich gehe hin, um es zu erforschen, stimmt das? Und wenn ich jetzt dort bin und leiste präzise, ganz genaue Forschungsarbeit und ruhe erst mit der Forschungsarbeit, höre ich auf, wenn ich alles, alles bis ins Kleinste weiß, zur Kenntnis genommen habe. Habe ich dann das Geringste geändert dort? Im Gegenteil, ich will ja nur was wahrnehmen, wie es dort ist ohne mich. Stimmt's? Ganz genau. Wenn Gott also die Gedanken unserer Herzen erforscht, wie sind die ihm dann vorerst bekannt oder unbekannt? Völlig unbekannt. Hat er im Sinn dann darin etwas zu ändern? Nein, er will ja nur wissen, wie es da aussieht. So wie ich dort. Kommen wir nach. Haben wir so ein bisschen Weisheit? Ja, das hat nun Konsequenzen, und zwar ganz genau, scharf, klar. Zurück zu 16,1. Sprüche. Die Entwürfe des Herzens sind des Menschen, aber die Antwort der Zunge kommt von Jehova. Wenn Gott selbst richtet, dann setzt er sein Gericht nur dort an, wo der zu Richtende etwas dafür kann. Dürfte das klar sein? Oder nicht? Warum seid ihr so still? Ist alles noch unklar? Ja, wollen wir mal mitmachen? Ja. Wollt ihr mitmachen? Wenn Gott selbst richtet, und wir haben es mit ihm selbst, dem Herrn Jesus Christus, zu tun, dann haben wir worauf zu achten, um vor ihm so und so erfunden zu werden. Nur auf was zu achten, wenn wir es mit ihm selbst zu tun haben dürfen. Nur darauf achten, wie sieht es da drin aus. Wie sieht es da drin aus? Bin ich vor meinem Herrn schon ein Ehebrecher, auch wenn ich die Ehe noch nie gebrochen habe? Ja. Und habe nur ein Weib angesehen, ihre zu begehren. der hat schon die Ehe gebrochen. Wo? In seinem Herzen. Vollzogene Handlung vor Gott. Was ich da drin gedacht habe, überlegt habe, wessen Sache ist das also, was da drin passiert? Das ist nun meine Sache. So hat Gott Engel und Menschen geschaffen, dass sie da drin im Seef, in der Kammer ihres Herzens, tun und lassen können, was sie wollen. Aber bitte nur wo? Nur da drin. In dem Augenblick, angenommen, ich habe jetzt da überlegt, ich wiederhole das Gleiche, wie auch schon, habe ich einer schwer beleidigt. Allerdings, Adolf Heller pflegte zu sagen vor der Versammlung, ich versuche seit 40 Jahren den Arthur zu reizen, zu beleidigen, aber es ist mir bis heute noch nicht gelungen. Nicht mehr. So. Angenommen, habe ich einer so erbittert und hoch gebracht, dass ich da drin überlege, also dem Kerl würde ich am liebsten jetzt eine runterhauen, nicht wahr? Aber ich sage ihm freundlich auf Wiedersehen. Ja. Wie stehe ich nun da vor dem Herrn, als unserem Richter? Ich habe ihm ja freundlich guten Abend, gute Nacht gewünscht, ne? Dann erstens bin ich ein Heuchler vor meinem Herrn, nicht? Erstens. Und zweitens habe ich dem schon einen runtergehauen. Wo? In meinem Herzen. So. Und wenn ich nur gedacht habe, so und das da drin, was wir da drin tun und lassen, das sind die Werke, die Taten, die vollzogen sind, dort, wo wir dafür etwas, nicht nur etwas können, sondern alles können. Sind dann die Gerichte Gottes noch gerecht? Wunderbar, wunderbar. Denn alles, was geschieht, und jetzt kommt das, alles, was nun zustande kommt nach außen, bedarf seiner Genehmigung. Wo steht das geschrieben? Die Antwort der Zunge, die kommt ja schon vom Herrn. Ja, aber wie geht jetzt das zu? Das wollte ich vorhin sagen. Bei solchen Fragen und Problemen, die die Schrift klar ausspricht, dürfen wir den Herrn immer fragen, so mache ich es, Herr, wie geht das zu im Einzelnen? Nicht? Dass es einfach so dasteht nach den Buchstaben, da kann der eine das so auslegen und der andere kann das so auslegen. Nicht? Also da sind wir gleich weit. Nein, da muss ich jetzt das geistliche Verständnis haben, in aller Weisheit, um die Vorgänge im Einzelnen, wie sie sich aneinander reihen und zu dem Schluss kommen, wie das Wort Gottes nun hier festhält. Das Beispiel, ich habe den Herrn um ein Modell gebeten. Prompt war es da. Und zwar die Gesamtanlage unserer Radiogegebenheiten. Da haben wir erstens für das Publikum, für die Öffentlichkeit verborgen, das sogenannte Radiostudio. Dort finden die Originalaufführungen statt. So. Und dann wird das, was dort aufgeführt wird, im Original aufgeführt wird, an eine Sendestation übertragen und von der Sendestation wird das, was im Verborgenen des Studios vor sich gegangen ist, über die Sendestation an die Öffentlichkeit gebracht, sodass über die Lautsprecheranlage, nicht, jetzt was an die Öffentlichkeit kommt, was im Verborgenen des Studios vollzogen worden ist. Jetzt sage ich so, dem Studio, dem Radiostudio entspricht nun unser Herz, unser Innerstes. Da finden die Original Aufführungen statt. Die Sendestation bei uns sitzt hier. Das ist nur der Verstand, der die Dinge, die da drin entwickelt worden sind im Original, übernimmt, und von dieser Sendestation wird jetzt meine Lautsprecheranlage in Funktion gesetzt. Seid ihr überzeugt davon? Ja, ich auch.
So. Es geht aber noch weiter. Fluche auch den König nicht in deinen Gedanken. Du brauchst doch gar nicht mal den Mund aufzumachen, da gehen deine Gedanken und richten Unheil an.
Also, sehr gut, ein ausgezeichnet passendes Wort dazu. Wie heißt Fluch? Ja, fluche dem König
nicht
einmal in deinen Gedanken, nicht? Denn vor Gott habe ich dem schon geflucht, nicht? Erstens. Und jetzt kommt das noch. Ich will jetzt ein Wort. Wo steht das?
Sprüchen.
Nein, da steht das nicht in den Sprüchen. Hat irgendwo einmal einer gesagt.
Ah,
ja. Nämlich, keine Wurzel von Bitterkeit sei in euren Herzen. Keine Wurzel von Bitterkeit sei in euren Herzen. Warum? Denn dadurch würden alle übrigen verunreinigt. Also was haben die Vorgänge in unseren Herzen für eine Wirkung, Ausweitung? Eine Ausstrahlung. Aha. Ist es also auch von daher recht, wenn die Dinge, die da drin vollzogen werden, von jedem Einzelnen, von uns verantwortlich, wenn die uns vor Gericht gestellt werden, ja, um ihrer unsichtbaren Ausstrahlung willen. Also wenn ich jetzt da irgendein Wirkzeichen von Bitterkeit gegen jemand oder etwas hätte da, ne, dann würde sich das wie ein Mehltau auf die ganze Versammlung legen. Wir merken, aha, aha. Ja, wenn die Dinge so ernst sind und so sind, ja, dann beginnen wir langsam aber sicher zu verstehen. Weiter, jetzt kommt die Hauptsache. Radiostudio, Originalaufführung, da geschieht das nicht. Sendestation, Lautsprecheranlage. Jetzt kommt es an die Öffentlichkeit. Aber jetzt kommt die Hauptsache. Zwischen dem Studio und der Sendestation sitzt ein Zensor. Was heißt das? Ein Wachposten, der lässt nur aus dem Studio heraus an die Sendestation weitergehen, was dem Programm entspricht. Stimmt. Die können ja im Studio, da kann es ja toll her und zugehen, nicht? Die können ja sich Stühle an den Kopf werfen und Bierflaschen und weiß was alles, nicht? Kommt nicht an die Öffentlichkeit, ne? Nein. Da sitzt ein Zensor, der lässt nur das durch, was dem Programm entspricht, ne? Was an die Öffentlichkeit kommen darf, wie es vorgesehen ist. Wie heißt hier der Zensor? Das ist der Herr selbst, der die Taten, das Tun und Lassen in unseren Herzen vor Grundlegung der Welt so genau erforscht hat, dass er in Vorkenntnis dessen ist, was ich darin überlege, in dem und dem Augenblick, und da drin tun und lassen. Also. Jetzt hat er sich damals schon überlegt, in seinem Bauprogramm für die ganze Schöpfung, kann ich jetzt in dem Augenblick, was der Arthur Muhl da drin, ja, was hast du gestern gesagt? Oder heute früh? Was die Brüder zusammengebraut haben. Was der Bruder Muhl da drin und zusammengebraut hat, kann ich ihm genehmigen, dass das zustande kommt, nicht? Das Wort, das er dem Bruder dann an den Kopf werfen will, darf er das? Kann ich ihm das erlauben oder nicht? Wenn Gott damals prüfend erkannte, wenn ich ihm das erlaube. Und entsprechend böse Folgen sich in unendlicher Reihe anschließen. Wenn ich ihm das erlaube, das böse Wort auszusprechen, dann nur dann, wenn ich alle bösen Folgen, das selbst, die böse Tat und alle bösen Folgen aufgrund von Golgatha nicht nur wieder gut machen kann, sondern verwandeln kann in eine Herrlichkeit, die ich ohne die Erlaubnis nie erreichen würde. Ist Gott dann gerechtfertigt? Vollkommen. Ganz wunderbar.
Sagen Sie das bitte noch einmal.
Danke.
Also was du zusammengebraucht hast.
Na. Gott vor Grundlegung der Welt, die Gedanken meines Herzens jetzt in dem und dem Augenblick erforscht habend, in Vorkenntnis gekommen zu sein, hat damals schon geprüft, wenn ich ihm jetzt erlaube, das, was er da drin gewollt hat, sich entschlossen hat, den Bruder an den Kopf zu werfen, das zu tun, auszusprechen, dann nur dann, wenn ich das Böse selbst und alle anschließenden bösen Folgen, die daraus kommen, aufgrund dessen, was ich auf Golgatha zu tun gedenke, nicht nur wieder gut machen kann, also wieder eben, sondern aufgrund von Golgatha, wo der Fluch zum Segen, die Finsternis zum Licht und so weiter umgeschaltet worden ist, eine Herrlichkeit erreichen kann, die ich ohne die Genehmigung des Bösen auch als Gott nicht erreichen könnte. Bitte sehr. Warum auch so kompliziert? Ne?
Ein Beispiel dazu.
Ja.
Josef und seine Brüder.
Ah, sehr schön. Ja. Ja, was mein Namensvetter Arthur eben angeführt hat, ich frage den Herrn, ihr habt schon gemerkt, immer wieder, Herr, schenke mir ein biblisches Modell oder ein kosmisches Modell aus deiner Schöpfung, um die Sache verstehen zu können. Ja. Bevor wir einige Worte in Bezug auf das Ergehen des Josef beachten wollen, dieses Erkennen Gottes der Vorgänge im Herzen, die er erforscht hat. Wenn er nun, übrigens, wie sind denn die Vorgänge im Herzen aller Menschenkinder seit dem Fall Adams? Den ganzen Tag. Wer ist damit nicht einverstanden? Alle einverstanden, ich auch. Ja. In der allerheiligsten Beurteilung Gottes, in diesem Lichte, sind alle Überlegungen des Menschenherzens von Jugend an böse. Bitte, wie war es bei unseren Kindern? Ne? Kaum waren sie da, haben sie mit primitivsten Mittelchen die ganze Familie terrorisiert, nicht wahr? Ja. Bitte, die Mutter besonders, nicht wahr? Nun, ja, wenn es so aussieht dahin, dann musste Gott allerdings sehr vorsichtig sein, was er von den Überlegungen unserer aller Herzen zur Durchführung genehmigen wollte. Ja, wenn das so aussieht, ja. In dem Augenblick, wo Gott einen Willensentschluss eines Menschen zur Durchführung genehmigt hat, bildet diese Tat, die dann zustande kommt, einen Bestandteil des Ratschlusses Gottes.
Denn die Gott
Ja, das kommt dann hinterher. Ja. Ja, aber vorerst, bitte. Ich stelle die Frage, finden sich in der Gesamtheit des Ratschlusses Gottes mehr gute, heilige Dinge oder mehr böse Dinge?
Mehr böse.
Ich sage, wenn ich wage, 95% der Geschehnisse, die nach dem Ratschluss Gottes geschehen, sind böse. Sind die zwei Weltkriege ein Bestandteil des Ratschlusses Gottes gewesen? Ja. Jetzt die Gegenfrage. Sind die beiden Weltkriege im Herzen Gottes entwickelt worden?
Nein.
Langsam. Ja, nicht. Sondern jetzt haben wir es. Wo sind die entwickelt worden? In den Herzen von Engeln und Menschen, von Geschöpfen. Und Gott, diese Überlegungen von Geschöpfen, nicht? Wo einer den anderen überbieten wollte an Macht und Gewalt und Herrlichkeit und so weiter, ne? Der die Dinge genehmigt hat zur Durchführung, sind dadurch zu einem Bestandteil seines Ratschlusses geworden. Gehört das nun auf die Ebene des Vollkommenen, des Wohlgefälligen oder nur des guten Willens Gottes? Der ganze Ratschluss Gottes rangiert nur auf der Ebene des guten Willens Gottes. Er hat es nur für gut gefunden, dass die Dinge für eine kurze Zeit als Züchtigung der Liebe Gottes, des Vaters, zur Durchführung kommen für kurze Zeit. Um eine Höhe einer Herrlichkeit und Rettung und Begnadigungsmöglichkeit bestehe, nach der Gott sich sehnt. Soll ich das auch noch einmal sagen?
Halleluja.
Oh, ist recht. Halleluja. Jetzt verstehen wir. War das Geschehen auf Golgatha eine böse Sache? Sehr böse. Unheimlich. Maximal. Von Satan, dem Gott und Fürsten dieses Zeitalters bis herab zu Pontius Pilatus und Herodes und den Juden und. Und den Völkern Israels und den Nationen. Alles. Gift und Galle gegen den einen, einzig heiligen Gerechten. So. Und das ist genau geschehen nach dem Ratschluss Gottes. So. Ja, wenn es hier ein Bestandteil des Ratschlusses Gottes ist, ist dann auch das ein Bestandteil, wenn ein Sperling vom Dach fällt, ist das auch ein Bestandteil vom Ratschluss Gottes. Und wenn hier etliche Herrchen abgefallen sind, ist das auch ein Bestandteil. Jawohl. Kein Haar eures Hauptes fällt ohne den Willen Gottes. Aber hat er Wohlgefallen daran, dass ich von der Glatzerde. Das ist etwa eine vollkommene Sache. Und gar nicht. Aha. Hiob 17. Er schiebt mir was unter. Ja, danke schön. Ja. Also, wir haben ja etwas verspätet begonnen, nicht?
Schon eingeholt.
Schon eingeholt, ach so. Ja. Wir sind ja einer Meinung, alles was recht ist, nicht wahr?
Ja.
Nun, schlagen wir noch auf, Hiob 17, Vers 11 und schließen dann mit Erinnerung an drei Verse in Psalm 139. Hiob 17, Vers 11. Meine Tage sind vorüber, zerrissen sind meine Pläne, das Eigentum meines Herzens. Aha. War Hiob auch schon der Überzeugung, was da drin geschieht in meinem Herzen, ist meine Sache. Jawohl. Psalm 139, die bekannten Worte. Wir dürfen noch wie Balsam auf diese Betrachtungen fallen. Psalm 139, Vers 1. Luther, Vers 2. Jehova, du hast mich erforscht und erkannt. Ah, also erst wann hat Gott uns gekannt, wie wir wirklich sind? Nachdem er uns erforscht hat. Vers 9. Vers 2. Denn du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ah. Aber erst nachdem du sie, Vers 1, erforscht hattest. Vers 23. Jetzt ist es dem David klar geworden, zum Glück steht geschrieben, du allein, Herr, erforschest und kennst das Herz der Menschenkinder. Kein Engel und kein Mensch. Gibt so ein feines Liedchen, Herzen haben keine Fenster und niemand sieht hinein. Wer kennt das Liedchen? Nee, schön. Nur eine Tür allein, stimmt's? Ein weltliches Liedchen, ausgezeichnet. Herzen haben keine Fenster, niemand sieht hinein. Mit Ausnahme von unserem wunderbaren Herrn. Dürfen wir also ihm alles sagen? Dürfen wir, da drin kann es aussehen, wie es will, ihn hereinlassen? Ha. Er weiß ja das schon längst. Wir können ihm ja wie viel verbergen? Bitte. Bitte nur so machen, Herr, wie ich bin. Wenn es da drin toll, wütig aussieht und schmutzig und wie es ist. Herr, du bist mir alles. Ne? Weißt alles und ist alles in bester Ordnung. Letzter Vers, oder nein, Vers 23. Jetzt bitten wir den Herrn, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und dann verstehen wir, Herr, jetzt lass du deine Gedanken meine Gedanken sein. Und das ist nur dann möglich, wenn wir Blicke tun können, bis hinein ins Herz Jesu Christi und ins Herz unseres himmlischen Vaters. Dann beginnt es auch hier, so zu arbeiten. Amen. Danke für... Der Heilsplan Gottes, nachdem wir Zusammenhänge beachtet haben, überblicksweise und dann heute Vormittag, Zusammenhänge, die Aufschluss geben können über die berechtigten Fragen, wenn Gott alles zuvor bestimmt hat, was geschehen darf und soll und muss, wie kann er dann noch richten? Und ähnliches mehr. Da haben wir einige Hinweise geben können, auf welchem Wege die göttlichen, vollständig befriedigenden Antworten vorhanden sind. Nun, heute Abend möchten wir einen Ausschnitt aus dem Heilsplan Gottes betrachten, der in der zeitlichen Folge und Darstellung in der Hauptsache hinter uns liegt, dass wir also das kontrollieren können. Wir halten uns dabei natürlich ganz klar an die Aussagen des Wortes Gottes in unserer Bibel. Und wir werden nie enttäuscht sein, höchstens dann, wenn wir in Unkenntnis der biblischen Begriffe auch mal etwas falsch beurteilen beim Lesen der Schrift. Das ist eine Möglichkeit. Wenn wir uns aber daran halten, dass unsere Bibel ihr eigenes Konversationslexikon ist, wir können Erklärungen zu biblischen Aussagen nirgends anders zuverlässigerweise finden, als nur in der Bibel selbst wieder. Weil nun, wie wir festgestellt haben, in unserer Mitte über 20 Geschwister sind, die zum ersten Mal hier sind. Vielleicht einige, die diese Ausführungen schon gehört haben. So darf ich, bevor wir dieses Planschema biblische Zeitrhythmen etwas näher ansehen, mich so ausdrücken, auch für den Leser der Bibel, der die Bibel in seiner Muttersprache liest, auch für den ist die Bibel in einer Fremdsprache geschrieben. Wie viel vernimmt der Mensch, der den Geist Christi und Gottes nicht hat? Wie viel vernimmt er vom Geiste Gottes? Gar nichts. Also, nun ist die ganze Schrift vom Geiste Gottes gehaucht, inspiriert. Also wie viel kann ein Mensch ohne den Geist Christi von dem, was in der Bibel steht, verstehen? Gar nichts. Und dann meinen sie sogar, sich noch als Richter über diese Heilige Schrift einsetzen zu können. Beispiel: Verstehst du auch, was du liest? War das ein Dummkopf, der Angeredete? Nein, bitte. Wie sollte ich verstehen, wenn ich niemand habe, der mir das erklärt? In den Tagen Nehemias und Esras war eine riesen Volksmenge versammelt vor dem Wassertore, großartig natürlich, Wassertor. Und Esra, der Schriftgelehrte, las vor der ganzen riesigen Versammlung vom frühen Morgen, Sonnenaufgang, bis zum hohen Mittag. Also wie lange dauerte die Bibelstunde? 6 Stunden. Er stand auf einem Gerüst von Holz, sodass ihn alle sehen und verstehen konnten. Dann heißt es, bitte? Kennen wir auch ein Gerüst von Holz? Da hing einer. Wozu? Dass man die Liebe Gottes jetzt sehen und verstehen lernen konnte. So. Neben ihm zur Linken 7 Leviten, zu seiner Rechten 6. Also er ist der 7. auf der Rechten. Und jetzt heißt es so schön. Und sie lasen auf dem Buche des Gesetzes des Mose. Ja, vom frühen Morgen bis zum hohen Mittag. Und deutlich, erstens. Und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. Ah. Es braucht also immer einen Dolmetscher, den Geist Gottes, der uns den Sinn, den der Geist Gottes, den Gott selbst in sein Wort hineingelegt hat, uns offenbart.
Und das ganze Volk stand.
Das ganze Volk stand auf, als Auferstehung, nicht? Als er ihnen die Schrift öffnete. So. Also Wort Gottes verkündigen bedeutet Auferstehung aus den Toten. So, jetzt zur Sache. Ist auf. Ja, suche meinen Stab. Wunderbar. Er sorgt dafür, dass ich mein Kabel, wo ist Bruder Kabel? Mein Kabel nicht verwickelt da.
Was haben wir hier vor uns? Überschrift biblische Zeitrhythmen. In großer Plakatform, wie es in den Büchlein biblische Zeitrhythmen klein vorhanden ist. Was ist hier dargestellt? Erstens in senkrechter Ordnung. Jeder dieser senkrechten, besonders bezeichneten Linien bedeuten von einem zum anderen je 1000 Jahre Menschheitsgeschichte. Wir befinden uns heute hier, unser Jahr 2000 hier. Das Jahr 1000 unserer Zeitrechnung, hier Jesus in Niedrigkeit, von ihm bis heute 2000 Jahre Menschheitsgeschichte. 1000 Jahre vor Jesus lebte David und Salomo. 2000 Jahre vor Jesus Abraham und Isaac und Lot. Nochmal 1000 Jahre früher erschien Noah. Nochmal 1000 Jahre früher fand der Fall Adams und Evas im Paradies statt. Wir merken eigenartig, dass genau nach Jahrtausenden Gott einen Markstein als Zeitpunktübergang von einem Jahrtausend zum anderen jeweils gesetzt hat, in einer so einfachen und wunderbaren Weise, dass das, was wir jetzt betrachten dürfen, vorerst jedes Sonntagsschulkind verstehen kann. Das heißt jetzt, 6000 Jahre vor unserem Jahr 2000, von heute zurück, fand der Fall der ersten Menschen im Paradiese statt. Diese Grünzone stellt das Paradies, die Zeit des Paradieses dar. Und warum ich hier für die Zeit des Paradieses, für Adam und Eva, auch 1000 Jahre eingesetzt habe, darf ich vielleicht dann noch eine Erklärung geben, aber im Moment nicht. Aber ihr könnt mich daran erinnern. Ja? Für mich fast selbstverständlich. Hier der erste Mensch Adam, so sagt Paulus. Der erste Mensch Adam. Es kommt darauf an, ob wir dieses Wort einfach als bare Münze nehmen und glauben. Oder ob wir doch Menschen schaffen wollen selber vor dem ersten Menschen. Es gibt viele Gläubige, die das tun. Ich nicht. Für mich ist Adam der erste Mensch. Für Paulus auch. So. Hier der Fall des ersten Menschen, Adam. 1000 Jahre nach dem Fall erschien Noah. 1000 Jahre nach Noah, Abraham, Isaac und seine Neffe Lot. 1000 Jahre später David und Salomo. 1000 Jahre später, also 4000 Jahre nach dem Fall des ersten Menschen, erschien Jesus als zweiter Adam. Letzter Mensch in Niedrigkeit. 1000 Jahre.
Bitte? Er hat sich geirrt. Als letzter Adam.
Er scheint ja hier.
Als zweiter Mensch. Paulus schreibt vom letzten Adam, Jesus, der zweite Mensch.
Ja. Ja?
Ja.
Achso, danke. Sehr fein. Das ist noch eine noch genauere Darstellung, als ich es mich ausgedrückt habe. Fahr so weiter.
Das ist nur ein Irrtum gewesen.
Ein Versprechen.
Ja, ein Versprechen.
Sehr gut. Warum sehr gut? Also, Jesus in Niedrigkeit ist der zweite Mensch.
Mensch.
Er kam ja ein Mensch in Gestalt.
Aber der letzte Adam.
Als letzter Adam erscheint er jetzt hier. Adam. Da schließt nämlich nach 6000 Jahren Menschheitsgeschichte, die sind vor Gott. Wie lange? Das sind 6 Tage. Das ist eine Woche Gottes, die 6000 Jahre sind vor Gott 6 Tage.
sechs Tage Gottes, während der Mensch nach dem Fall im Fluch und unter dem Schweiß seines Angesichtes arbeiten muss. Sechs Tage. Sechs Gottestage. Und nach einem sechsten Tag kommt was? Ein siebter Tag, nicht? Im Hebräischen heißt das sieben Sabbat. Ein Sabbattag. Es merken wir schon eins, also ums Jahr 2000 herum könnte was fertig werden. Der Anbruch eines tausendjährigen Friedensreiches. Wir haben jetzt nur die Marksteine der Übergänge von Jahrtausend zu Jahrtausend beachtet. Eigenartig. Nach dem Zeugnis der Bibel. Wie da, für die Erleichterung für uns, dass wir das besser behalten können. So, was ist denn hier geschehen? Und Jahrtausend unserer Zeitrechnung wurde für uns, dass wir das besser behalten können. So, was ist denn hier geschehen? Und Jahrtausend unserer Zeitrechnung wurde die Sache mit den Kreuzzügen programmiert und proklamiert. Kreuzzüge. Was war die Meinung der Christenheit damals fehlgeleitet? Wir sind das geistliche Israel, also, und das Israel nach dem Fleisch hat von Gott nichts mehr zu erwarten, ein für alle Mal abseits gestellt. Das verheißte Land, Kanaan, gehört also wem? Uns. Den neutestamentlichen Israel. Und so sind auch die Kirchenlieder, weil, wenn sie von Zion singen und von Jerusalem singen, meinen die gar nicht Zion und meinen gar nicht Jerusalem, sondern sich selber. Ne? Haben wir nicht gemerkt. Ja. So. Hier reden wir jetzt am Ende, ganz am Ende des sechsten Jahrtausends der Menschheitsgeschichte seit dem Fall Adams. Wunderbar. Hier kommt Christus als der letzte Adam. Das heißt, das, was hier der erste, ich will mal sagen, Adam der Erste, angestellt hat, mit allen unheimlichen Folgen bisher, der Höhepunkt aller Folgen ist hier, jetzt bei uns, in unseren Jahrzehnten, beginnt Adam der Zweite, wieder in Ordnung.
Als lebendig machender Geist.
Als lebendig machender Geist. Ja. So. Jetzt haben wir die Marksteine der Übergänge der Jahrtausende. Jetzt beachten wir die Inhalte der Jahrtausende. Inhalte. Hier, Paradies der ersten Menschen. Zuschauen im Paradies. Zwischen dem Fall Adams und der Erscheinung Noahs fand die gräuliche, widergöttliche Vermischung von Geistwesen und Menschen, als die Söhne Gottes, das sind Engelfürsten, Psalm 82 und anderen Stellen, die Samen, was Geister, Engel nicht besitzen, in ihrer Art, die Gott sie geschaffen hat, da gibt es keine Engelkinder und keine Engeltöchter und Väter und Mütter, keine Familien in dem Sinn, und Geister, Engel haben keine Fortpflanzungsmöglichkeiten. Sie sind sterile, vererst von Gott geschaffene heilige Wesen. Jetzt begreifen wir ein bisschen. Zuerst haben sie alle gejaucht, die Söhne Gottes, als Gott die Erde gründete und den Menschen schuf. Haben sie alle gejaucht. Und jetzt kommt das, da sie die Söhne Gottes sahen, wie die Töchter der Menschen schön waren. Und wie da in einer von Gott gegebenen Art und Weise eine Vermehrung angeordnet war und nun im gefallenen Zustand diese Vermehrung durch die Zeugung und Geburt vollzogen wurde, dass sie das sahen. haben Sie, so lesen wir im Neuen Testament, die Ihnen von Gott zugeteilte Wohnstätte und den Machtbereich verlassen und haben sich andere nachgeholt da, oder angenommen. So. Und in 1. Mose 6 lesen wir, dass sie dann sich in Menschengestalt, in Fleisch und Blut darstellen konnten und eingingen zu den Töchtern der Menschen und solche Wesen zeugten, die Riesen waren, Männer von Ruhm gewesen sind. So. Also die bekannten Halbgötter. So. Und von denen, ja, das ist hier in der Mitte des ersten Jahrtausends geschehen. Jetzt erscheint Noah, 1000 Jahre später. Jetzt hat in den Tagen Noahs die Langmut Gottes trotz dieser unheiligen, gräulichen Vermischung zwischen Geistwesen und Menschenkindern, hat die Langmut Gottes in den Tagen Noahs bis hier, ungefähr in die Mitte, hat Gott gewartet, bis einzig Noah und seine Familie noch reines adamitisches Geschlecht waren. Alles andere war schon vernichtet. Dieser traurigen Weise. Hier findet die Sintflut statt. Sie, die Geister, gehören zu den Wassern über der Feste und die Menschen die Wasser unter der Feste. Die Wasser, sagt die Großen, sind Heerscharen und Sprachen. Heerscharen von Engeln, Sprachen von Engeln, Heerscharen von Menschen, Sprachen von Menschen. Und womit einer sündigt, damit wird er gespannt, Erstens, woher sie sich inspirieren ließen, sämtliche Quellen der großen Tiefen brachen hervor, an die Erdoberfläche, also alle Grundwasser. Erstens. Zweitens, da taten sich die Schleusen der Himmel auf, also H2O aus dem Kosmos, aus dem Weltall. Und drittens regnete es noch 40 Tage und 40 Nächte. Das war der kleinste Anteil an Wasser, der nötig war, um die ganze Erdoberfläche über die höchsten Berggipfel, die unter allen Himmeln sind, unter Wasser zu setzen. So war es. Jetzt füge ich nur noch einen Satz dazu. Und diese eine globale Wasserkatastrophe in den Tagen Noahs genügte für Gott, um die heutigen Tatsachen der geologischen Gegebenheiten auf unserer Erdoberfläche so zu gestalten, wie sie heute sind, in einem Jahr. Und nicht in Jahrmillionen und Hunderttausenden, ich weiß was das. Heute wissen etliche Wissenschaftler, dass es so ist. Also wir sind erst da. Da die Vermischung, ja das heißt, obere haben sich vermischt mit unten, also die oberen Wasser sausen auf die Erde runter, die Schleusen der Himmel und die Quellen der Tiefe ist direkt von unten, die oberen und die Vermischung hier. Schafft Gott hier weg. Was geschah hier in der Mitte zwischen Abraham, Isaac und David und Salomo? Auszug Israels aus Ägypten. Da kann auch reich behalten werden. Auszug Israels aus Ägypten. Was geschah hier in der Mitte zwischen David, Salomo und Jesus Christus? Babylonische Gefangenschaft. Ist das auch etwas? Leicht zu behalten. Warum wir diese Mitte hier so besonders optisch hervorgehoben haben, werden wir noch darauf zurückkommen. Was geschah in der Mitte unseres ersten Jahrtausends? Und Jesus ist im Kreuzzug erschienen das Papsttum. Was geschah in der Mitte des zweiten Jahrtausends?
Und der Islam.
Melde dich ja immer. Und der Islam. Im Osten der Islam und bei uns das Christentum.
630. Hier der Pfarrer und der Isaac, bitte. So. Jetzt habe ich mich schon verschwatzt und hier. Luther mit der Reformation. So ist jede, sagen Sie mal, jede Schale eines Jahrtausends mit gewaltigen, Gott programmierten Inhalten versehen. Dann wissen wir, was hier ist. Die ganze Erde wird sein wie eben der Garten Gottes. Was damals die ersten Menschen erlebt haben in der Gegenwart Gottes, darf hier eine ganze Menschheit, soweit sie gewürdigt sind, hier teilzunehmen, erleben, dass die ganze Erde wie Eden der Garten Gottes im tausendjährigen Reich hier angekommen. Weil Salomo sah, und das ist das ein Ausspruch, der für das Verständnis prophetischer Orientierung, die in der Schrift verankert ist, grundlegend. Salomo sagt, das, was war, ich steige jetzt auf die Grünzone hier, ist das, was sein wird. Und das, was hier geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Wir prüfen. War das ein Friedensreich in der Gegenwart des Herrn? Menschen. Was geschah am Ende? Diese Grünzone, dieses Paradies. Da ließ Gott die Schlange hinein, um zu prüfen, wenn die mit ihrer List an diese wunderbaren Geschöpfe, Mensch, herangeht, wie der Mensch sich da stellen lässt. Und was geschah dann? Tatsächlich, die List dieser Schlange siegte über die in der Gegenwart Gottes wunderbar gesegnete Menschen. So. Die ganze Erde wird sein wie Ed der Garten Gottes. Also das, was war, wird wieder sein. Nur, wenn Gott die Dinge zwei oder dreimal tut, so wissen wir nicht, dann ist das zweite Mal immer größer und wunderbarer als das erste. Und wenn er es zum dritten Mal tut, dann ist das erste das Vollkommene. Wofür das erste ein Modell war für das zweite und das zweite ein schon größeres Vorbild für das letzte. Was geschieht hier am Ende dieser wunderbaren Segens- und Friedenszeit?
Dann haben wir das
losgelassen. Jetzt wird Satan da wieder hereingelassen. Ja. Um diese Menschheit im Paradies, in der Gegenwart des Herrn, versuchen zu verführen. Jawohl. Gelingt es ihm?
Ja.
Leider ja. Stimmt also, dass das, was war, ist das noch einmal da. Größer. Wunderbar. Und das, was hier geschah, ist das, was geschehen wird. Stimmt's? Und zwar nicht irgendwann wird es wieder sein und wieder geschehen, sondern genau 7 Zeiten später. Ist das ein Rhythmus? Sind 6 Tage ein Rhythmus, der sich immer wiederholt? Nach einem Sinn? Sabbat für Sabbat. Neumond für Neumond, Jahr um Jahr, Halbjahr um Halbjahr, Jahrtausend um Jahrtausend. Neumond für Neumond, Vollmond für Vollmond. Bitte, denke nicht, der Astrologe, und so steht es drin. Stoßen in die Posaune bei Neumond und zum Feste unseres Gottes bei Vollmond. Stoßen in die Posaune. Die Feste Israels haben sich alle nach der Stellung des Originalchronometers Gottes zu richten. Die Zeitpunkte der Feste Israels sind im Weltall verankert. Wer will sie ändern? Niemand. Weil die Festordnungen Israels schon wunderbar sind an und für sich. Trotzdem aber sind sie wiederum nur das Programm für den gesamten Heilsplan Gottes. Ist das etwas? Aha. Das Programm für den Heilsplan Gottes. Jetzt sollten wir die Feste Israels kennen. So. Wir reden heute hier von Adams Fall bis Abraham verstrichen 2000 Jahre. Von Abraham bis Jesus Christus zum zweiten Mal 2000 Jahre. Von Jesus Christus bis heute wieder 2000 Jahre. Dreimal 2000 Jahre. Warum betone ich das? Nehmen wir jetzt das Stichwort zu dieser Feststellung, Stichwort Israel. Vom Fall Adams bis zu Abraham gab es Israel noch nicht. Stimmt. 2000 Jahre eine Menschheit, eine Nationenwelt ohne Israel. Überhaupt, der Name ist gar nicht da. Jetzt erscheint Abraham. Mit Abraham legt Gott den Grundstein für das Volk Israel. Und zwar so, ein Volk Israel, das jetzt während dieser 2000 Jahren inmitten der Nation platziert ist von Gott. Und die letzten 2000 Jahre gibt es ein Volk Israel, das zerstreut ist unter alle Nationen. Stimmt's? Ist das ein Rhythmus? So, nur das eine Stichwort Israel. Hier lebten die Menschen ohne Gesetz. Und die Menschen, die hier mit Gott wandelten, hatten keine Bibel in ihrer Hand. Die kam erst bei Mose. Mose erscheint erst hier. Nach Abraham, selbstverständlich. Ein Auszug aus Ägypten. Erst hier. Noch keine Bibel. Wie unterhielt sich Gott mit diesen Menschen, die mit ihm wandelten? Bitte?
Er kam und redete mit ihm.
Hiob? Er war damals da. Wo warst du, als ich die Erde gründete und alle Sterne Gottes und alle Morgensterne jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Was? Morgensterne? Jawohl. Ich übersetze jetzt Psalm 19, wo Luther sagt, die Himmel rühmen des ewigen Ehren, und die Feste verkündet seine heilige Nacht. Und die Elberfelder sagt, die Himmel versünden, was, die Herrlichkeit Gottes oder sowas, ja. Hebräisch, die Himmel sind die Bücherei der Herrlichkeit Gottes. So darin. Die Bücherei der Herrlichkeit Gottes. So. Hiob, wo warst du? Knüpfst du das Gebinde des Siebengestirns, Hiob? Lösest du die Fesseln des Orion? Führst du den großen Bären heraus zu ihrer Zeit? Lässest du die Bilder des Tierkreises heraustreten zu ihrer Zeit? Oder bestimmst du ihre Herrschaft über die Erde? Also, über was für ein Buch hat Gott mit ihnen gerecht?
Himmel und Sterne.
Über die Büchereien der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in der Sternenwelt. Aber ich sage nur so viel im Moment. Hier in 2000 Jahren. Und diese Menschen fordern Gesetz, die ich zeige, das Gesetz schon geschrieben auf den Tafeln ihrer Herzen. Dabei ist doch der Mitwisser das Gewissen, dass die Dinge als göttlich bezeugen. So. Zweite 2000 Jahre, ein Volk Israel inmitten der Nationen. Und hier beginnt die Zeit der Nationen, der babylonischen Gefangenschaft. Dauert bis hierher. Und hier ein Volk Israel zerstreut unter alle Nationen. Ein Rhythmus von je 2000 Jahren. Schon als in den ersten Schulstufen zu meiner Zeit, als Bub, wurde uns eingetaucht, wir leben heute im 20. Jahrhundert. Stimmt's? Ja, bitte. Aber in welchem 20. Jahrhundert, frage ich jetzt?
Im
dritten. Ja, Antwort im dritten. Immer wenn 2000 Jahre am Ablaufen sind, dann ist das letzte Jahrhundert ein 20. Jahrhundert. So. Wann wurde Abraham geboren? Als Mitglied des ersten 20. Jahrhunderts. Hat Gott da einen Grund gelegt? Erstens für Israel, zweitens Vordarstellung der Grundlage Gottes, dass er seinen Sohn als Grundlage legt für die Erlösung einer ganzen Schöpfung. Wann? Hier beim Übergang vom ersten 2000 Jahr zu dem zweiten, vom ersten 20. Jahrhundert. Was geschah am Ende des 22. Jahrhunderts? Da lebte eine Hanna und ein Simeon. Erstens. Was ist da auffallend? Hat Gott mit Abraham geredet über zukünftige Dinge, das Abraham genau wusste? Aha. Vom Untergang Sodoms bis zu der Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und was hat Simeon erlebt als Mitglied des 22. Jahrhunderts? Hat Gott auch mit ihm geredet durch den Heiligen Geist über das, was jetzt dann kommt? Du wirst den Tod nicht sehen, bis deine Augen den verheißenen Messias gesehen haben. Als Mitglied des 22. Jahrhunderts. Und was sind wir heute? Mitglieder des dritten 20. Jahrhunderts, und wir haben gelernt, wenn etwas zum dritten Mal geschieht, ist es der Höhepunkt von allem. Was vorher dargestellt worden ist. Heute weiß die ganze Gemeinde Jesu über das ganze Erdenrund verteilt, nur können sie sich nicht beweisen in der Leihlandbewegung. Dass unsere Jungmannschaft mindestens, die in Israel und unter uns, die Wiederkunft Jesu Christi erleben. Das wissen die alle. Wenn ich frage, kommt der Herr bald, wo wir wollen. Jawohl, selbstverständlich. Ja, wie bald, in den nächsten 2000 Jahren. Ja, da wird man ausgelacht. Da meint ihr etwa schon in 200 Jahren, wird man doch nochmal ausgelacht. Ne? Da meint ihr etwa in 20 Jahren, ja spätestens. Ne? Dann sage ich, ja, woher wollt denn ihr das wissen? Woher wollt denn ihr das wissen? Ja, die wissen nicht, woher wie das ist. Aber sie wissen es. Warum? Nicht, weil sie schlauer sind als Geschwister von den früheren Jahrhunderten, sondern weil die Zeit und Stunde gekommen ist, wo Gott sich verpflichtet hat, es dann den Seinen zuerst offenbaren. Stimmt's bei Abraham? Bei Noah? Wusste Noah, dass sowas kommt? Wie viele Jahre vorher hat Gott sich bei ihm gemeldet? 120 Jahre vorher. 7 Tage bevor die Katastrophe beginnt, meldet sich Gott wieder bei Noah. Noah, noch 7 Tage. Dann ist er weit. Was heißt das? Je näher die Dinge, die Gott bestimmt hat, in seinem Programm heranrücken, umso genauer gibt Gott aus. Stimmt's? Bitte. Und heute? Erst recht. Wie noch nie. Wie noch nie. Die prophetischen Schriften sind versiegelt und verschlossen. Für immer und ewig. Bravo. Jetzt seid ihr richtige Protestanten, nicht wahr? Also. Versiegelt und verschlossen bis zur Zeit des Endes. Wie viel Mal wiederholt sich der Ausdruck im Alten Testament? Am Ende der Tage wird es geschehen. Mindestens 10 Mal. Ne? Am Ende der Tage. Das sagt mir so viel wie nichts. Dann kann ich so viel wie wollen. Du auch nicht. Ja. Nein. Das ist eine Gotteswoche, haben wir gesagt, von 6 Tagen. Und wenn man nun ganz am Ende des 6. Tages lebt, sind wir dann am Ende der Tage dieser Woche. Und zwar ganz am Ende. Und da wird alles geschehen. Das sind Tage der Rache auf das alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Ja, was steht denn alles geschrieben in unserer Bibel? Ich habe einmal gesagt, wir Brüder, die zusammenkommen konnten, gerade um das prophetische Wort zu erforschen, einander zu korrigieren und einander zu dienen, habe ich mal gesagt, Brüder, wenn wir alle zusammen 5 oder 10% vom gesamten prophetischen Wort verstanden haben, dann ist so, dass Gott uns bestätigen kommt, könnt ihr also, was ihr jetzt entdeckt habt, ist richtig. Dann hätten wir alle zusammen höchstens 5 oder 10% von dem verstanden, was alle noch prophetisch geschrieben steht. Haben alle gesagt, ja, stimmt. Wenn wir wissen wollen, was jetzt dann kommt, was geschehen wird, haben wir also was zu tun. Das, was kommen wird und da sein wird, können wir wohl lernen, in dem, was schon einmal war und geschah, soweit es die Bibel festhält. Das sind Tage der Rache, ob das alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Also ist bis jetzt überhaupt noch nichts voll erfüllt, was geschrieben steht. Gott arbeitet in Vorerfüllung. Ich nenne hier das Stichwort, das wir alle kennen, Babel. Gab es schon einmal ein Babel?
Nein.
Nein? Was?
Zweimal.
Oh, zweimal. Es gab bis jetzt in der Vergangenheit schon 2 Babel. Das erste Babel hatte bautechnische maximale Höhe erreicht. Das zweite Babel, ja, das erste Babel gegründet von dem Hamiten Nimrod. Ein Hamiten Nimrod. Da baute Babel und Ninive und alle die Städte, die nach Gottlosigkeit berühmt geworden sind. Zerstört, dann heißt es aber. Das, was hier geschah beim ersten Babel, das ist nur der Anfang seiner Macht. Von wem? Von dem Gott und Fürsten. Der Anfang. Was geschah beim zweiten Babel? Wer hat das gegründet? Nebukadnezar. Nebukadnezar, der hatte nicht nur den Traum von dem Standbild, weil wir auch noch ansehen dürfen, zeitprophetisch. Er hatte einen zweiten Traum von einem Baum. Und der Mensch sagt, Gott hat dafür gesorgt, dass kein Baum von ihm wächst. Im Himmel wächst. Aber im Traum vom Nebukadnezar, den Gott ihn hat träumen lassen, sah er einen Baum mitten auf der Erde stehen und der wächst bis in den Himmel. Was ist der Unterschied zwischen einem Baum und einem Baum? Großartig, das M. Der Baum
ist organisch. Nee, und ein Bau ist massiv.
Organisch ist der Baum. Und der Bau ist sehr organisch, ja.
Hast du gesagt, organisch?
Ja,
organisch.
Er hat Leben.
Er hat Leben.
Das ist ja
richtig. Na, bravo, dass du so mitmachst. Ganz fein. Na. Ein Baum ist im Gegensatz zu einem Bau keine technische Angelegenheit und Baukunst, sondern eine biologische Sache. Da ist Wachstum drin. So. Das, was Gott beim ersten Babel dargestellt hatte, Technik. Maximal damals. Hier, Biologie. So. Wird im dritten Babel, das jetzt dann weiß wie bald in der Ebene Silja gebaut werden wird, alles in vollkommener, unheimlich vollkommener Weise. An Bautechnik, an Technik und Biologie und an Elektronik und an Atom und wie die Dinge alle heißen, zur Darstellung kommen. Und das dritte Mal ist es zum Glück dann das letzte Mal. Aber ungeheuer.
Es ist die Weltmetropole Satans im Antichristen. Das, was war, ist das, was sein wird. Wann? Am Ende der Tat. Alles. So. Jetzt wollen wir sehen. Hast noch nicht auf die Uhr geguckt?
No, du hast noch Zeit. 10 Minuten.
Ich bitte dich jetzt um 10 Minuten. Ja, sagst du. Wisst ihr, wie ich ihn überlisten möchte? Wenn er sagt, ja, dann erinnere ich ihn an das Wort Jesu. Wenn dich jemand bittet, wenn ich ihn um 10 Minuten bitte, hat er mir 20 Minuten.
Aber wenn die Versammlung die 10 Minuten noch zulegt, ich habe nichts zu sagen.
Wer heißt entscheidet?
Ja, also doch.
Ja, liebe Geschwister, ist das nicht wunderbar? Wie wir uns, wenn wir so lachen können, als echte Söhne Gottes, Söhne der Verheißung, darstellen. Was heißt denn Isaac? Das ist der Sohn der Verheißung. Er heißt Lachen. Das Lachen der Verheißung Gottes lacht über alles, was nach dem Gesetz unmöglich ist. Stimmt? Steht geschrieben? Das dem Gesetz unmöglich ist, sagt Gott. Hat ihn aber allerhand gekostet. So. Jetzt dürfen wir sehen, dass unsere Jahrzehnte,
Entschuldigung mal, da muss ich sagen, das ist nicht in Verbindung mit Lachen, aber das steht in Verbindung mit der tüchtigen Frau. Die lacht der kommenden Drangsale und lässt ihr Licht nicht ausgehen. Und da die Frau ja auch ein Bild der Gemeinde ist, so darfst du dein Bild vervollständigen.
Ja. Das dritte Mal, 21. Jahrhundert. Ich wiederhole, 6000 Jahre lang, ich kann es ja nicht langsam genug jetzt da zeigen, flüht der Mensch den Acker ein Joch hinter. 6000 Jahre lang. Und wenn ich jetzt sage, in wenigen Jahrzehnten saust diese Ruhekurve plötzlich steil hoch und fliegt senkrecht in den Weltraum hinauf. Ich könnte grafisch hier da nicht die feinste Linie zeigen. Im Verhältnis, wenn das 6000 Jahre sind, die 80 Zentimeter, dann sind die paar Jahrzehnte hier so dünn, dass ich sie gar nicht mehr zeichnen kann. So. Und was das heißt, wollen wir jetzt sehen. Nicht nur sind unsere Jahrzehnte, das 20. Jahrhundert, der Abschluss dieser 2000 Jahre, sondern unsere Jahrzehnte hier sind der gleichzeitige Abschluss von allen Anfängen, die Gott bei diesen Marksteinen der Jahrtausende begonnen hat, angefangen hat. Hier Adam, der erste Mensch Adam. Was erscheint hier? Adam, hebräisch, deutsch, Mensch. Hier erst erscheint des Menschen Sohn. So bezeichnet er sich immer. Das heißt auf Hebräisch, der Sohn Adams. Der Sohn Adams. Warum bitte? Das darf ich hier auch noch sagen. Warum bezeichnet sich Jesus immer mit Vorliebe als des Menschen Sohn? Hebräisch gelesen, Adams Sohn. Nicht mit Vorliebe. Da legt er ja seinen Feinden direkt was zu Füßen.
der er sich zu Gott machen will, sagt er selber, er sei ein Menschensohn. Und die Kritiker, Bibelkritiker von heute erst recht, ne? Was wollt ihr aus dem Gottessohn machen? Sagt er immer, das ist Menschensohn.
Aber er sagt, der Mensch vom Himmel.
Noch viel schöner.
Ja, natürlich.
Adam, der erste Mensch, wurde von Gott geschaffen als was?
Ein Bild auf dem Kreisplan.
Das stimmt. Aber jetzt in Bezug auf Menschensohn.
Dein Wille.
Ja. Der erste Mensch wurde geschaffen im Bilde Gottes. Als Abbild Gottes, als ein Gleichnis Gottes. So. Wenn nun der Mensch, den Gott geschaffen hat, das Abbild von Gott ist, was ist dann Gott?
Originalmensch.
Hört mal gut. Dann ist ja Gott der Originalmensch. Wenn ich Bildhauer wäre, habe ich auch nicht mal betätigt. Ich habe einen Sohn gezeugt, mit anderen, nämlich einen. Der trägt mein Leben, das Leben in sich selbst, den ich gezeugt habe, der Sohn. Als Bildhauer mache ich ein Abbild meines Sohnes. Und zwar so, dass ein Freund, den ich in die Werkstatt, Künstlerwerkstatt führe, sieht das Standbild, sagt, ah, das ist dein Sohn. Hat er recht? Er weiß aber sofort, das ist nur das Abbild meines Sohnes. Wo ist dann das Original zu suchen bei dieser Statue?
Vater.
Bitte?
Im Vater.
Ja.
Vater.
Nein, dein Sohn. Der Sohn ist das Original von dem Bild. Ne? Aber das ist sein Sohn als Bild, aber der andere ist der echte Sohn. So ist nun Gott der Originalmensch und Jesus Christus ist der Sohn des Originalmenschen. Er sagt nie, ich bin der Menschensöhne oder ein Nachkomme der Menschen, sondern ich bin des Menschen Sohn. Das heißt, Gottes Sohn ist identisch mit dem Ausdruck des Originalmenschen Sohn. Ist das nicht so wunderbar? Und wir, blöde Jane, dürfen das verstehen. Er guckt nicht mal auf die Uhr. Aber jetzt zur Sache. Wir, der erste Adam. Wir, der letzte Adam. 1000 Jahre später erscheint Noah. Was sagt Jesus? Wie es war in den Tagen Noahs, also wird es sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. 1000 Jahre später lebte Abraham und Lot. Was sagt Jesus? Wie es war in den Tagen Lot. Also wird es sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. 1000 Jahre später lebt David. David stellt Christus dar als den Kriegsmann Gottes, der alle Feinde zum Schämen seiner Füße lässt. Das macht Christus hier. Und Salomo stellt Christus dar als der Israel das Friedensreich aufrichtet. Dass alle Nationen in seinem Licht gewandelt. So. 1000 Jahre nach David und Salomo erscheint Jesus in Niedrigkeit. Und zwar als der
Menschensohn.
Ja, und zwar
Sohn Adams. Und Sohn Gottes. Beides heißt in seinem
Geschlecht. Hier erscheint er als der letzte Adam. Nicht?
Ja,
als der letzte Mensch. Also. Und das lesen wir. Ist in der Apostelgeschichte. Alles, was Jesus hier anfing, sowohl zu tun als zu lehren, wird er, wenn er wiederkommt in großer Macht und Herrlichkeit, weiterführen und vollenden. Also. Und was hier, wieder 1000 Jahre später, eine irregeführte Christenheit durchführte, das gelobte Heilige Land, in ihren, wie sie meinten, Rechtswesen Besitz zu bringen, militärisch, nicht? Tut der Gott Israels auf seine Weise
mit dem Volk, das er meint. 1000 Jahre später. Also, wir leben heute in den Jahrzehnten, am Ende dieser Tage, der 6, ganz, wo sich alles erfüllen muss, was geschrieben ist. Merken wir, erster Adam, letzter. Hier. Wie in den Tagen Noahs, also hier. Wie in den Tagen Lots, also hier. Wie David, der Kriegsmann Gottes, und Salomo, hier Christus. Wie Jesus, was Jesus in Niedrigkeit angefangen hat, führt er hier weiter und vollendet es. Also. Und was hier geschah, hat der Gott Israels schon vor unser aller Augen selber durchgeführt. So. Stimmt es also, dass wir in einer Kurzzeitspanne von einigen Jahrzehnten, sagen wir mal im 20. Jahrhundert, leben, wo Gott alle Anfänge während den verflossenen 6000 Jahren abschließen durfte? Vollendet. Jetzt frage ich nur, abschließend für den Abend, sind das Tatsachen und rhythmische Ordnungen, auf denen wir ersehen können, wenn wir wollen, dass unsere Bibel unmöglich Menschenweisheit sein kann, sondern im ganzen Wirrwarr des Geschehens einer einzigen Kriegs- und Mordgeschichte von Paul Adams an bis heute nicht? Das Schönste steht uns auch da noch bevor, aber in Anführungszeichen. Bitte? Ja. Dass wir da nicht zittern müssen und verklagen müssen, dass wir in der sichtbaren Unheimlichkeit der Geschehnisse in das Wissen, die Kenntnis und Erkenntnis göttlicher, wunderbaren Ordnungen hineinblicken können. Und so es mit dem Gott des Friedens zu tun haben dürfen, der gleichzeitig ein Gott der Ordnung ist. Sodass bei allem unheimlichen Geschehen der Weltgeschichte gleichzeitig die Heilsgeschichte Gottes läuft. Das schließe ich aber auch mit einem Wort. Weltgeschichte und Heilsgeschichte sind unlösbar miteinander verbunden. Verflochten. Beispiel, klassisches Beispiel. Als Augustus römischer Kaiser war die Zeit erfüllt, dass Gott seinen Sohn sandte zur Erlösung der Welt. Weltgeschichte, Heilsgeschichte. Alles wunderbar geordnet. So.